Andreas Rahl.
Hallöchen da draußen, ihr lieben Schnuckihäschen. Ach nee, das ist der andere Podcast. Nein,
achso, ja.
Hallo Andreas, hallo liebe FrühshopperInnen.
Dein Podcast Jung trifft Reich oder Reif,
ja,
oder so
ähnlich. Reif trifft Jung. Oh Gott, oh Gott. Nein, das ist was völlig anderes. Gibt's auch gar nicht. Und ja, herzlich willkommen. Ja, so, und wir sind, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Du wolltest Hallo, genau, und erst guten Tag sagen.
Ja. Ich wollte Hallo und guten Tag sagen und ich wollte mich auch nochmal extra bedanken, weil unsere letzte Folge des Tanz-Podcasts sozusagen mit Marc Henkels, dem ersten Vorsitzenden des TC Blau-Gold Solingen, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Vielen Dank dafür, vielen Dank für das Interesse am Tanzen. Und zwischenzeitlich sind meine Frau und ich sogar diese Woche zum Beispiel dreimal abends zum Tanzen.
Oha,
also
ja.
Einmal, gestern waren wir Standard und Latein. Heute ist dann Techniktraining, also da geht es dann schon ans Eingemachte beim Rumba. Ja, und morgen ist dann schon wieder Salsa. Aber während ihr uns hört, ist ja theoretisch, also wenn ihr die Ersten seid, die uns hören, dann hört ihr uns jetzt Sonntagmorgen um 7 Uhr und da steht noch nicht fest, wer die Wahl gewonnen hat, Andreas.
Nein, genau. Wir haben also zum Anlass der Bundestagswahl, die Folge könnt ihr auch, also ihr müsst jetzt, wenn ihr nach Sonntag hört, nicht sofort wegdrücken, weil das funktioniert auch nach der Wahl noch, weil wir im Grunde wissen, wer gewonnen hat. Das ist jetzt kein Verschwörungsding, aber wir hatten zwei tolle Gäste. Thomas war leider nicht dabei, aber
nee.
Du hast ja das erste Gespräch, vor 2 Jahren haben wir das gemacht, mit Stefan Richter, ehemaliger Chefredakteur vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Er hat als Korrespondent in Bonn gearbeitet, der damaligen Hauptstadt, also ein wirklich versierter Journalist, und Joachim Yogi Reppmann, Historiker, der ja über 30 Jahre in den USA gelebt hat, in Northfield, Minnesota. Ja, auch der hat viel zu erzählen. Wir haben uns ja bei Stefan Richter, das erzähle ich ja auch gleich, getroffen. Das muss ich gleich korrigieren, Stefan, es ist nicht so wichtig, aber ich sage es trotzdem. Ich habe gesagt, er ist seit 15 Jahren im Ruhestand. Er ist natürlich seit 2015 im Ruhestand, also seit 10 Jahren. Das war ein Tüdelkram von mir, aber das passiert. Wollen wir einfach rüberschalten, Thomas, oder was sagst du?
Ich würde auch sagen, ihr habt so viel zu erzählen. Ich habe da aus Gründen der Aktualität konnte ich ja nur noch so die Hälfte, sag ich mal, reinskippen und hören, weil wir wirklich das auch zum Wochenende rausbringen wollten und dementsprechend früh auf oder spät aufzeichnen. In dem Sinne würde ich sagen, hören wir einfach mal rein und es wird spannend. Das kann ich schon mal garantieren. Viel Spaß.
Na wunderbar, die Schalte nach Glücksburg hat geklappt. Wir sitzen hier, haben gerade ganz, ganz leckere Brotzeit gehabt mit wunderbarem Schinken, mit ganz tollem Käse. Stefan Richter hat uns hier was Feines gezaubert in seiner Küche und da nehmen wir auch auf. Ja, und Dr. Yogi Reppmann oder Dr. Joachim Reppmann, so viel Zeit muss sein, sitzt hier auch frisch aus Amerika zurück. Stefan Richter, sagten wir ja schon gerade, auch schon seit 15 Jahren im Ruhestand, vor 2 Jahren war schon mal unser Gast, der ehemalige SAZ-Chefredakteur. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da seid.
Gerne.
Sie nicken beide.
Moin, moin.
Moin, moin. Sehr schön. Ja, wir sind heute ja zusammengekommen, um, wie ich schon sagte, gemütlich zusammen eine Brotzeit zu haben. Schönes Bierchen dazu. Und wir haben hier, das wird Thomas besonders interessieren, ganz tolle Tassen, Stefan. Die hast du nicht geklaut, ne?
Die habe ich nicht geklaut. Die habe ich in der Eisdiele beim Italiener in Flensburg gesehen und fand die so toll, dass ich die einer netten Italienerin abgeschnackt habe, aber käuflich erworben. Ich lege also Wert drauf.
Die ist dann da. Und ja, Yogi sitzt hier auch, wirkt für mich sehr entspannt. Du bist aber ganz frisch aus den USA zurück. Du bist ja Historiker. Du warst in Minnesota lange. Ich glaube, seit 92 hast du dort gelebt, gearbeitet. Teilweise warst du auch in Flensburg. Erzähl mal ganz kurz, warum bist du jetzt wieder in Deutschland?
Durch Karl May Amerika-Interesse entdeckt und nach dem Abi 76 eine Tram-Tour und dann während des ganzen Studiums alle Seminare in Richtung Amerika ausgerichtet und 1992 kam dann die Möglichkeit, an einem privaten College südlich von Minneapolis in Northfield, Minnesota, 3 Monate im German Department zu unterrichten und 33 Jahre später sind meine Frau und ich dann immer noch in Northfield gewesen. Aber im Dezember hatte ich 2 Rücken-OPs und konnte meine Frau, die mal bei Holstein, Iowa, einen Verkehrsunfall hatte, 1996 nicht mehr bewegen. Und dann sind wir zurückgekehrt nach Flensburg und sind jetzt in der Wrangelstraße, Duburger Straße, bei der Diako in dem Gotthard-Anna-Hansen-Stift wird meine Frau versorgt und ich bin gegenüber und habe freundlicherweise auch durch die Diako eine Wohnung und das ist seit 3 Wochen unsere neues Kapitel und Stefan schrieb in seiner E-Mail, als er davon hörte.
Genau, wir hatten gesprochen, Mensch, wollen wir mal wieder über die Wahl sprechen.
Jawohl. Aber Jogi, ich glaube, du musst doch froh sein, dass du aus den USA zurück bist. Wenn ich da sehe, was sich da tut, würde ich sagen, besser kann es doch gar nicht laufen, dass du nicht mehr diese ganze Tragödie da auch noch live vor Ort mitbekommst.
Alle Flensburger Freunde, alle sagen, oh Jogi, du bist vor Trump geflohen. Genauso ist es nicht gewesen. In einem College-Städtchen wie Northfield ist die heile Welt weitestgehend auch jetzt noch, obwohl mehr und mehr Stimmen auch vom Ermächtigungsgesetz und so weiter, unsere intellektuellen Professoren davon reden. Aber bei uns, bei mir ist es nicht Flucht gewesen.
Nicht Flucht, aber ich glaube, wenn ich das so, was ich gelesen habe, man kann dich auch Moin Moin US auf der Internetseite, da erfährt man ja auch viel über das, was du machst. Du bist jetzt aber kein Trump-Fan und du hast ja auch, glaube ich, dich 2016, was ich gelesen habe, hast du ja auch, sag ich mal, für Transparenz gegründet, du bist auch Mitglied der CDU, da hast du dich ja auch gegenüber deinen Parteifreunden da eher kritisch geäußert. Also was kommt da jetzt auf uns zu?
Und auch noch im November im Flensburger Tageblatt, Trump kann man nicht mögen, aber mehr und mehr, gerade in den letzten Tagen, der Versuch, wie konnte es sein, dass Trump mit all dem Vorlauf bei der Wahl besonders alle Swing States gewonnen hat. Kamala Harris hat alles richtig gemacht. Sie hatte mehr Geld, sie hatte sagenhafte Unterstützung, Bruce Springsteen und Michelle Obama. Und nichts hat geholfen. Da muss man sich doch irgendwann mal fragen, welche Kräfte und Ideen wirken im Hintergrund, dass so viele Amerikaner...
Hat es dich denn überrascht, was da passiert ist? Also wirklich überrascht?
Ja, im Endeffekt wieder überrascht wie 2016, weil die Medien, ob New York Times, Fernsehen, alle mit ihren Umfragen wieder total daneben lagen.
Mhm. Phänomen. Aber ist es ein Phänomen oder kann man nicht, gerade Jogi, du als Historiker müsstest es beantworten können, muss man nicht sagen, es hat in der Geschichte immer Populisten, Verführer gegeben, Rattenfänger, die einfach dann auf einem Klavier gespielt hat, was Menschen verführt hat. Das ist ja nicht das erste Mal. Und deswegen aller Ausflüchte, die ich immer wieder auch aus der US-Gesellschaft höre, ja, das war eine Bewegung gegen Wokeness, das war, weil es eben eine Bewegung gab, die viele Menschen nicht mitgetragen haben. Das Establishment, der tiefe Staat, all diese Schlagwörter, da sage ich, ja, das mag ein Argument sein, aber das Hauptargument ist doch, dass mit Trump dort oben einer sitzt, der die Menschen offenkundig verführt, der im Zweifelsfalle die Welt auch in Brand steckt, weil er das gerade als mächtiger lustig findet. Das, finde ich, ist das Entsetzliche. Und warum gibt es da nicht genug Menschen, auch Intellektuelle, die in den USA aufstehen? Dein Freundeskreis, du lebst in einem Städtchen mit 2 Colleges, also das ist eine sehr intellektuelle, ich kenne ja von den Besuchen bei dir diese Gegend, das ist eine intellektuelle Gegend. Warum stehen die nicht auf? Warum haben sie nicht Angst, dass das Ganze aus dem Ruder gerät, wie wir Deutsche es ja nun weiß Gott wissen?
Ich würde dazu sagen, das ist so eine wirklich intelligente Journalisten-Argumentation. Erstens.
War das eine Beleidigung oder?
Nein.
Warten wir mal auf die Antwort ab.
Eine professionelle Einschätzung oder Bewertung. Erstens, nach der Wahl von Trump, nach dem Comeback, dachte ich in den ersten paar Tagen, das ist so eine Schockstarre bei den demokratischen Mitgliedern.
Du meinst jetzt bei der ersten oder jetzt bei der
jetzt.
Wahl?
Jetzt, ja. Und irgendwann nach 3 Wochen als sei die ganze Demokratische Partei implodiert, als würde es die gar nicht mehr geben. Das ist so irre gewesen. Und jetzt kommt eine Lawine, die sagenhaft ist. Jetzt kann man wirklich nur so argumentieren, nach meiner Einschätzung, die Unzufriedenheit vieler Amerikaner, die Trump sehr, sehr kritisch sehen, auch sagen, dass er korrupt ist und. Aber mit dem Zustand der Gesellschaft waren die so unzufrieden, dass sie bei Trump Veränderung erwarten und erhoffen. Also sehenden Auges, Verführung, ja, stimmt, da gibt es die Hardcore-Trumpisten, aber die, die die Wahl dann entschieden haben, besonders in den Swing States, Demokraten sind entweder zu Hause geblieben oder die haben auch für Trump gewählt, um einen Neubeginn in der amerikanischen Gesellschaft zu erzwingen.
Aber siehst du da denn eine Chance jetzt auch drin? Das klingt ja fast so als, ne, also ich erinnere mich jetzt, war für die Transparenz, wir nehmen jetzt am Mittwoch vor der Bundestagswahl auf. Wir wollen ja auch noch darüber sprechen, wie amerikanisch unser Wahlkampf ist. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf hier in Deutschland. Aber wenn ich mir so das angucke und ich traue mich kaum was zu sagen, Beispiele, weil die sind wahrscheinlich dann am Sonntag, am Sonnabend schon wieder völlig veraltet. Aber so zwei Sachen, ist schon ein bisschen her, als er gesagt hat, der Gazastreifen soll die neue Riviera werden. Riviera, ne, wo
viele gesagt haben. Er will sie kaufen, er will, ne, so nach dem Immobilienmakler Motto, Deals, ne, machen.
Über Grönland will ich jetzt gar nicht sprechen, aber jetzt kam ja auch so der neueste Vorstoß so nach dem Motto, Zelensky wäre ja gar nicht mehr demokratisch legitimiert. Und so ein bisschen, als hätte ich überspitzt gesagt, die Ukraine Russland angegriffen oder sich zu doll gewehrt. Also er vertauscht da ja Dinge und es ist ja an Verrücktheit, so für mich als nüchterner Mensch irgendwie kaum noch einzuordnen.
Ja, es ist auch nicht, ich würde widersprechen bei dem Wort schon Verrücktheit, meines Erachtens verharmlosen wir das, weil also Verrücktheit, wenn er in den USA ganz konkret einen Korrespondenten, ich glaube Yogi von CNN ist es, ausschließt, weil der sagt weiter, das ist der Golf von Mexiko, was in allen Atlassen dieser Atlanten dieser Welt steht, und er sagt, das ist der Golf von Amerika. Ich sage, da ist eine Entgrenzung der Macht deutlich. Und da bin ich, Jogi, auch nicht mehr mit dir einer Meinung, dass das eben eine Reaktion ist, die Amerikaner wollen Veränderung. Ja, Veränderung wollten viele Völker in vielen Situationen. Ich will um Gottes Willen keine Parallele von Trump zu Hitler, weil du Ermächtigungsgesetz vorhin sagtest, ziehen. Aber die Leute waren natürlich auch 1933 unzufrieden, hohe Arbeitslosigkeit, Inflation, all das kennen wir. Aber das kann doch nicht die Begründung sein, naja, dann können wir die Macht entgrenzen. Das, finde ich, ist die Problematik. Deswegen will ich mal weitergehen und sagen, die Zeitenwende, die Scholz 1922, im Februar 2022, genau, Entschuldigung,
nach dem Überfall auf die Ukraine,
gesagt hat, das war nur die eine Hälfte. Das war die Entgrenzung der Macht durch Russland. Die zweite Hälfte, die passiert jetzt, und das finde ich das Spannende mit Blick auf die Wahl, dass wir plötzlich sehen, eine neue Regierung hat es mit der ganzen Zeitenwende zu tun. Wer sagt, die erste Zeitenwende nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, die hat die alte Ampelregierung vor extreme Schwierigkeiten gestellt. Wir wissen das, Stopp der russischen Gaslieferung, all diese Probleme. Mhm. Nur die neue Regierung, die wird es noch viel schwerer haben, weil wie geht man eigentlich mit der bisherigen Führungsmacht des Westens um? Wie geht man mit dem Untergang, ich gehe mal weiter, der westlichen Wertegemeinschaft um? Das, finde ich, ist eine spannende Frage.
Ja, wir wissen es natürlich nicht, wenn wir hier aufnehmen, aber wir geben wahrscheinlich alle den Tipp ab, dass demnächst der Bundeskanzler Friedrich Merz heißen wird. Ist im Moment so die wahrscheinlichste Variante, nur dass wir spoilern wollen.
Da für mich ist spannend, weil ich es auch so sehe, es gibt ja eigentlich gar keine Alternative meines Erachtens zu Friedrich Merz. Ich kann mir nicht vorstellen, bei der Unzufriedenheit, die große Teile der deutschen Wählerschaft und Bevölkerung mit der Ampelkoalition hatten, ich schließe mich da ein, dass die dann sich trotzdem mehrheitlich für eine Fortsetzung dieser Regierung.
Gut, die Ampel wird es ja nicht mehr geben.
Nein, das sowieso nicht, aber es kann dann auch nicht einer von von den drei Kandidaten, die da antreten, Scholz, Habeck oder Lindner sein, sondern es muss ein neues Gesicht sein. Und das ist für mich bei dieser Wahl das Problem gewesen. Ich glaube, dass es bei vielen Menschen in der Tat, da bin ich, Yogi, bei dir, es ist nicht nur in den USA so, Veränderung, der Wunsch nach Veränderung genau, groß ist. Man will einen Wechsel haben. Aber bei dieser Bundestagswahl gab es kein zentrales Gesicht, wenn ich jetzt mal Frau Weidel draußen vorlasse und die AfD, dann sind es die Gesichter von gestern. Und da zähle ich Friedrich Merz auch dazu. Friedrich Merz ist ein Gesicht von gestern. Nicht nur für die Älteren, die ihn aus dem Streit mit Angela Merkel kennen, sondern es sind die Gesichter von gestern, weil entweder haben sie der alten Ampelregierung angehört und da wissen wir, was wir hatten. Oder es ist eben ein Politiker, der doch ganz stark auch noch, und das verbinde ich mit Friedrich Merz, das transatlantische Bündnis verkörpert. Er war Vorsitzender, Jogi, glaube ich, der Transatlantikbrücke oder Atlantikbrücke, Friedrich Merz. Er hat bei BlackRock in den USA gearbeitet. Er ist Transatlantiker. Und das, was wir heute brauchen, sind Europäer. Ich kann mir Friedrich Merz noch nicht als frankophilen Kanzler vorstellen. Meines Erachtens bräuchte aber Deutschland ein Adenauer, der einen zweiten Adenauer, der ähnlich wie Konrad Adenauer die Aussöhnung mit Frankreich, heute natürlich die Zusammenarbeit mit Frankreich, forcieren würde, um Europa wieder nach vorne zu kriegen. Nun
können wir ja mal ein bisschen spinnen und ich möchte gleich auch Jogi wieder reinholen, weil ich gerade diese Parallelen sehen möchte, die wir vielleicht in den USA sehen und wo wir uns auch vielleicht abgrenzen können. Aber den Gedanken, Stefan, finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Klar, Frau Weidel, über die müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, denke ich. Aber wenn wir über Herrn Scholz sprechen, der hat natürlich Erfahrung, aber wir könnten natürlich auch mal in die zweite Reihe gucken bei der CDU, weil es ist klar, die CDU wird vermutlich stärkste Kraft und wird auch die nächste Regierung anführen. Fraglich ist noch, wenn die FDP reinkommt, wird es wahrscheinlich eher eine Dreierkoalition werden müssen nachher. Da könnte es sowas sein wie mit SPD und Grüne oder es reicht vielleicht knapp für SPD und Schwarz. Große Koalition kann man ja so gar nicht mehr sagen. Dann könnte es natürlich sein, Herr Merz hat ja, zumindest wenn ich das so als Beobachter sehe, und das habe ich auch mehrfach öffentlich gesagt, so ein bisschen mit dem Feuer gespielt bei einigen Sachen. Einige können auch sagen, das war vielleicht populistisch, was er da probiert hat oder einen sehr populistischen Wahlkampf gemacht hat. Ich denke nur so an McDonald's, was Trump gemacht hat, dann hat Söder das nachgemacht und dann war es doch eher schon ein bisschen ja zum Fremdschämen, wie dann auch Herr Merz gemeint hat, er muss das machen. Nun könnte man ja auch sagen, okay, vielleicht kommt so eine Dreier-Konstellation gar nicht zusammen, weil es dann Ärger gibt vielleicht, weil einige sagen, nee, den Merz wählen wir nicht. Und dann muss die CDU ja sagen, wen hätten wir denn dann noch? Ja, wen hätten die denn noch? Gibt es da einen, den du im Auge hättest, zu sagen, wer wäre so ein Gesicht oder wer wäre noch Kanzlermaterial bei der CDU?
Also ich will der Frage nicht ausweiten, aber ich glaube, es gibt für Deutschland nur eine Chance und ich gehe sogar weiter und sage nicht nur Deutschland, auch Europa. Wir brauchen einen starken Kanzler. Ja. Wir brauchen im Gegensatz zur Ampelkoalition, wo Scholz ja nicht etwa nur an sich selbst gescheitert ist, sondern eben an dieser Konstellation. Ja. Das war ja gar keine so schlechte Politik, mein Gott. Die Ampel stand vor extremen Herausforderungen. Wir wissen das
genau,
alles.
Genau, direkt aus der Pandemie.
Das große Problem der Ampelregierung war, dass sie eben die Koalitionäre nicht mehr zusammengehalten haben. Das passte einfach. Der Koalitionsvertrag, den sie geschrieben hatten, ja auch durch den Überfall, der russische Überfall auf Ukraine überholt war, dort nichts Neues kam. Auf deine Frage, wenn Merz, der natürlich sollte es so ausgehen, wie wir es vermuten.
Das ist unwahrscheinlich, das ist mir schon klar. Aber
dann ist er der einzig Legitimierte. Ja. Wenn man sagt, wo ist ein anderer,
der vielleicht stärker ist. Gut, aber wir wählen ja nicht den Kanzler, wir wählen ja Parteien.
Ja gut, ne? Aber
Sie können jetzt, also das ist jetzt sehr theoretisch. Aber es gäbe ja für mich bis vor 2-3 Wochen völlig nicht mal ausgeschlossen, dass vielleicht irgendjemand sagt, wir wählen den nicht.
Ich meine auch ein Spahn beispielsweise, um jetzt mal einen konkreten Namen zu nennen. Der könnte ja nie, wenn Merz durchfallen würde bei einer Wahl oder zurücktreten würde oder wie auch immer, der könnte ja gar nicht so stark werden, weil er nicht die Autorität des Gewählten hat.
Also du meinst, es gibt keine Möglichkeit. Also
Merz wird natürlich nach dem 23. Februar, wenn er dann, was ich vermute oder wovon wir ausgehen sollten, die stärkste Fraktion im Bundestag bilden, wird der einzige sein, der wirklich absolut auch auch durch die Wahl legitimiert ist. Ja, alles ja. andere, da müsste eben eine Situation passieren, dass er abtreten muss aus Krankheit oder aus welchen persönlichen Gründen immer. Aber wenn diese persönlichen Gründe nicht sind, glaube ich, wird jeder andere, so gut er auch sein mag, ein Problem haben, weil er nicht die Legitimation hat. Das heißt also, die Frage wird sein, wie stark ist Merz, um jetzt auch die europäische Karte zu spielen, weil ich überzeugt bin, egal wie dann eine mögliche Koalition aussieht, sie wird nur vorankommen, wenn sie tatsächlich eine Vision eröffnet. Mhm. Und diese Vision wird Europa sein. Und da muss es an der Spitze einen geben, der glaubhaft das vorantreiben kann.
Aber das traust du ihm, wenn ich dich so richtig verstehe, nicht so ganz
zu? Nein, natürlich nicht. Da spielt ein Argument eine Rolle. Ich frage mich, wie er auch auf europäischem Parkett von 0 auf 100 sich sofort an die Spitze einer europäischen Bewegung setzen soll, der er da, das ist ja richtig, das ist ja im Wahlkampf natürlich von der SPD auch, wenn du so willst, als laufender Slogan gespielt worden, der Mann hat nicht mal Erfahrung in der Kommunalpolitik, der hat keine Erfahrung, Führungserfahrung in der Landespolitik, wie soll er einfach mit dieser fehlenden Erfahrung, soll der von vornherein jetzt plötzlich bei den europäischen Gipfeln eine Führungsrolle übernehmen? Das finde ich ist also, ich glaube, dass das zunächst einmal von seiner Person, von seiner Ausstrahlung vielleicht kann, aber das Entscheidende ist ja die Umsetzung. Mhm. Das wird sein, wie setzt er sowas um? Und da habe ich meine Probleme. Die Ampelregierung ist schon auch gescheitert, Stichwort Heizungsgesetz, an der Umsetzung von Geschichten. Nicht etwa an den Entscheidungen, sondern wie sie es gemacht haben, war handwerklich schlecht, war nicht sauber vorbereitet. Und da sage ich, da muss schon ein Wunder passieren, wenn eine so unerfahrene Regierung, wie sie dann kommen wird, noch dazu, wenn es eine Koalition ist, womöglich auch mit inneren Spannungen, weil der Wahlkampf natürlich auch Wunden geschlagen hat, wie die das aber vorankriegen sollen.
Ich will den Punkt nur ganz kurz aufgreifen, weil du sagst gerade Heizungsgesetz und was da so Sachen, das war ja vor allem aus meiner Sicht als Beobachter immer die schlechte Kommunikation auch, ne? Weil im Grunde, das war ja eine Sache, die sie von der Union übernommen haben, das Heizungsgesetz hieß dann nur anders, wurde dann vielleicht ein bisschen falsch durchgeprügelt, in Anführungsstrichen, genauso wie immer diese Atomkraftwerke, die ja richtig, ich glaube unter Schröder damals wurde gesagt, wir wollen da raus, Frau Merkel hat es dann nach Fukushima beschleunigt und am Ende hat die Ampel exekutiert, wenn man so will, gesagt, wir machen es jetzt so. Ne?
Ja.
Und diese Träumereien, ich weiß nicht, wie ihr das seht, jetzt wir wollen jetzt wieder in die, selbst der Siemens-Chef oder die Atomaler betrieben haben, die sagen, na, das ist Blödsinn, machen wir nicht, gibt's auch nicht.
Ja,
ne?
Aber lass trotzdem, uns mal in die Zukunft gucken.
Ja, wir gucken in die Zukunft,
Und ein starkes Argument, warum ich denke, dass Friedrich Merz alles richtig gemacht hat und richtig machen kann.
Du meinst den Wahlkampf auch, oder?
Ja, ist in Amerika, und das ist nicht irgendwie eine große Weisheit, kann man häufiger die Zukunft schon etwas erleben. Und Friedrich Merz hat eben erkannt, wie gefährlich dieses Thema Migration ist. Das ist ja auch ein Wahnsinnsgrund gewesen, warum Amerikaner, auch Demokraten, dann für Trump gestimmt haben. Also, wenn Friedrich Merz vor dem Hintergrund seiner intimen und ausgewiesenen Amerika-Kenntnis diese Entwicklung der Politik, der Innenpolitik in Amerika übernommen hat und seine Entscheidung getroffen hat, kann ich das nur begrüßen.
Aber war das nicht ein zu sehr auf dieses Thema zugespitzter Wahlkampf? Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, so kann man es natürlich sehen. Ne? Also Fragen.
Ja. Und dann zu unserem vorherigen Argumenten und so weiter mit Kanada und Grönland. Alles stimmt. Auf der anderen Seite 2015, 16 sagte Trump, es wird eine Mauer zu Mexiko gebaut, 30 Meter hoch und Mexiko bezahlt alles. Nichts von dem ist passiert. Also Trump haut auch viele Sachen raus, die ganz spontan alle Medien aufgreifen und die ganze Welt in Aufregung versetzt. Auf der anderen Seite zieht er jetzt erstaunlich mit seinem Elon Musk große Strukturänderungen in Washington, in der Verwaltung, in der Administration durch.
Aber das klingt so ein bisschen, als wenn du das positiv siehst.
Ja, weil die Unzufriedenheit mit
also, dass da viele Probleme sind, das sehe ich.
Und die Hoffnung ist, dass irgendwie Probleme, die seit Jahrzehnten immer angesprochen werden, jetzt irgendwie auch mal angepackt werden.
Aber geht das nicht zu weit? Also für mich ist ja so, also ich mache mir da, ist jetzt auch egal, ob ich mir Sorgen um die Demokratie, und es steht mir auch nicht zu.
Doch, es nicht steht zu, hier, bringt,
Andrea. Ja, aber den Amerikanern jetzt Tipps zu geben als große Demokratie.
Nein.
Ja, aber zu sagen, was da gerade passiert, das Rechtssystem wird ausgebildet. Das fing ja in der ersten Regierungszeit schon an, dass er das ist natürlich legitim, in Anführungsstrichen, dass er seine obersten Richter einsetzt. Und so weit hat er wahrscheinlich gar nicht gedacht, aber hat er wahrscheinlich gedacht, er kriegt gleich eine zweite Amtszeit. Aber so dieses, ja, ich will jetzt gar nicht die Faschismuskeule rausholen, aber das ist ja schon unfassbar, wie die Gewaltenteilung da zerlegt wird, oder nicht?
Aber weltweit beobachten wir diesen Zeitgeist.
Ja.
Wenn ich was über Trump sage, ist das überhaupt nicht meine Meinung, dass ich das alles gut finde. Ich versuche nur, die bewegenden Kräfte und Ideen, die dahinter wirken, zu erkennen oder zu formulieren, weil es in Amerika jetzt so offensichtlich geworden ist. Und da versucht Friedrich Merz, neue Wege zu gehen. Und ich begrüße das.
Ja, aber nun, Jogi, der neue Weg ist meines Erachtens der Marsch in die Autokratie. Denn wenn du sagst, okay, in Amerika kann man die Zukunft voraussehen, sage ich, leider hast du in diesem Punkt, muss ich dir recht geben. Die Zukunft ist dann Autokratie. Und ich sage hier, auch weil wir in Glücksburg sitzen, und in Glücksburg vor 80 Jahren saß hier noch die letzte Reichsregierung, vor 80 Jahren Kriegsende. Und was war danach? Das war ja immer Untergang und Neuanfang. Es war der Westen, der plötzlich mit der Idee der sogenannten regelbasierten Weltordnung kam. Wir müssen Regeln aufstellen. Wir müssen von den Vereinten Nationen bis hin Völkerrecht, Menschenrechte. Wir müssen Zusammenarbeit im humanitären Bereich. Wir müssen dies machen. Das hat mich übrigens zu einem großen Anhänger auch der USA gemacht. Das fand ich faszinierend. Und das, was wir heute sehen, ist, dass dort der mächtigste Mann der Welt im Weißen Haus sitzt und genau das Gegenteil macht. Und wenn dann verharmlosend gesagt wird, und das ärgert mich, ich muss es sagen, da wird gesagt, ja, aber er setzt es ja nicht um. Ja, das haben wir bei Putin ja auch immer gesagt. Da sagt man heute, ach, alles Naivität, alles naiv gewesen, der Mann hat das doch erzählt alles. Aha, und bei Trump sagen wir, naja, der setzt ja nicht um. Und wenn es dann doch passiert, dann sagen wir, naja gut, das ist dumm gelaufen, oder wie, Jogi?
Meine Wahrnehmung ist, ohne Amerika haben wir keine Sicherheit. Frankreich...
Ja, aber die NATO droht ja auch gerade, uns um die Ohren zu fliegen, oder?
Drei, vier weitere Sätze.
Ja.
Wenn ich diese Tatsache und europäische Lösung, wie das die Grünen immer noch erträumen, sehe ich nicht. Arnold Petersen und so weiter sagt auch, wenn Europa richtig Aufgaben hat, eine europäische Armee oder sowas aufzustellen, kriegt Europa das nicht gebacken. Also... Wir müssen irgendwie mit Amerika zusammenarbeiten. Und du nanntest eben den Namen Jens Spahn. Was in den Medien weniger kommuniziert wurde, Vizepräsident Vance hat sich mit Merz und mit Jens Spahn und zwei anderen getroffen. Und Jens Spahn ist da die Brücke, weil er... als große Ausnahme mit dem amerikanischen Botschafter...
Also jetzt in München getroffen, meinst
du? Jetzt in München, vor ein paar Tagen getroffen. Ja. Jens Spahn hat ein dolles, freundschaftliches Verhältnis zu Richard Grenell, der während der ersten Trump-Periode der unmögliche amerikanische Botschafter in Berlin war. Mhm. Ein mächtiger Mann, der fast Außenminister geworden wäre. Und die haben zusammen relativ entspannt und relativ freundschaftlich zusammengesessen. Und das ist die Zukunft. Ja. Die Polarisierung, wenn wir das Amerika-Feindbild, was es ja auch tendenziell bei Intellektuellen in Westdeutschland immer gab, weiter forcieren, das ist nicht gut für Deutschland, für Europa.
Also
und deshalb sehe ich solche Möglichkeiten, die Jens Spahn sozusagen angebahnt hat, sehr, sehr positiv. Und das war... einerseits der Vance, der da auf dem Putz haute und Europa angriff, auf der anderen Seite bei diesem Treffen hinter verschlossenen Türen ist es offensichtlich anders abgelaufen. Das finde ich hoffnungsfroh.
Okay, da hoffe ich einfach, dass du recht hast. Also da wünsche ich mir, also ich wünsche mir dir, wünsche so sehr,
ich dass du da immer recht hast, Andreas.
Wenn du das so sagst. Nein, aber es ist ja dieser Populismus, der macht mir ernste Sorgen. Und das ist, also ich gucke,
mir da, ja auch,
ich gucke dahin und sehe das und sehe dann, dass unsere, gerade bei der Union, leider einige, also Söder, ne, also der wirklich alles nachäfft, was da kommt. Und da fehlen mir dann so die Worte, wo ich denke, was
wir müssen hier? Doch hoffnungsvoll, wir können mit Zuversicht hier grünes
Stichwort. Aber die Zuversicht und Hoffnung ist für mich dann nicht das Modell Trump und das Modell Autokratie. Die Zukunft, die Hoffnung ist für mich, dass sich auf der langen Sicht die Demokratie und der Rechtsstaat als stärker erweisen. Aus einem ganz einfachen Grund, davon bin ich überzeugt, dass der Mensch die Freiheit als das höchste Gut sieht und die Menschen merken in den USA, wo die Spaltung immer größer wird, in Russland, wo die Unterdrückung immer größer wird, genauso wie in China, dass die Menschen merken, dass es ein Modell gibt, das in Europa hochgehalten wird. Deswegen glaube ich an Europa, weil Europa das bessere Modell hat. Und dann, Jogi, zu deinem Hinweis, die Europäer schaffen das sich. Ich habe auch große Zweifel, was zum Beispiel eine europäische gemeinsame Armee angeht. Aber wer hätte dann geglaubt, dass ist erstens, ich habe ihn vorhin genannt, Konrad Adenauer schafft sehr früh nach dem Krieg eine Aussöhnung mit Frankreich und ein europäisches Modell. Und ich gehe weiter. Wer hätte denn geglaubt, dass es ein Helmut Kohl schafft, eine gemeinsame europäische Währung hinzubekommen? Ja, und übrigens auch das Schengen-Abkommen, das, was jetzt wieder zurückgedreht werden soll. Und das, finde ich, ist für mich, wenn wir auf den Wahlsonntag gucken, das ist für mich die große Chance auch dieser Wahl, wenn wir es hinbekommen, bei allem Vormarsch des Populismus, der europaweit ist, auch in Deutschland ist, wenn wir es hinbekommen, dass die demokratischen Parteien der Mitte sich irgendwo zusammenraufen und bei aller Härte des Wahlkampfes dann am Ende auch eine starke Regierung, eine stärkere als in der Vergangenheit, hinbekommt. Und dann, und das ist natürlich eine Vision, dann es auch hinbekommt, sich in Deutschland als immerhin die stärkste Volkswirtschaft, nicht nur in Europa, sondern die drittgrößte und drittstärkste weltweit, hinbekommt, sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen. Dann bin ich mal gespannt, wie es mit Investoren aussieht. Ich sage herzlichen Glückwunsch, wer in die USA geht, wo Oligarchen das Sagen haben. Oder meinetwegen auch in Russland und China investieren, wo plötzlich vielleicht die Firma futsch ist, weil sie konfessiert wird vom Staat. Oder aber in einem freien Europa, wo dann die freie Marktwirtschaft sich entwickeln kann. Ich glaube, dass Europa mehr zu bieten hat. Ob Europa es schafft, ist dahingestellt. Aber das Modell in Europa ist besser als die Modelle, die sich gerade in den USA und in Russland abzeichnen. Und das, finde ich, ist die gute Botschaft dieser Wahl, wenn es dann so kommt, dass die Parteien der Mitte am Ende nicht in eine Situation geraten, wie in den USA, dass plötzlich Populisten auch in Berlin die Überhand gewinnen.
Also meine Hoffnung ist zweigleisig. Einerseits alles, was du gesagt hast, mit Europa und Adenauer und Aussöhnung mit Frankreich, das war ja wie ein Wunder. Also
da steht da natürlich Le Pen irgendwann.
Aber rückblickend, in Amerika hat es immer die selbstreinigenden Kräfte der Demokratie gegeben. Bei allen Krisen, denk mal nur an Watergate und Vietnam und diese Spannung.
Es hat aber in den USA, Jogi, ein Einwurf, es hat noch nie, jedenfalls nach meinem Wissen, in der jüngeren Geschichte einen Präsidenten gegeben, der so scharf und rigoros eingegriffen hat, bis hin zu Rechtsbrüchen, um Gegner
verurteilter Straftäter ist.
Verurteilter und Kritiker stumm zu machen. Das ist eine neue Situation in den USA.
Alles richtig und trotzdem hat Amerika bei allen Riesenkrisen immer wieder die Kurve gekratzt, wo wir auch bei Bush Junior und sonst wie und die großen Hoffnungen in Obama gesetzt haben. Egal. Ich glaube, das Zweigleisige, die Hoffnung und der Wunsch und dass wir uns alle um die europäische Zusammenarbeit und Gemeinschaft kümmern. Und trotzdem sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, dass unsere Sicherheit nur von Amerika garantiert ist. Und deshalb müssen wir diesen Weg Jens Spahn, Richard Grenell genauso verfolgen wie die europäische Karte.
Also wie gesagt, diese Hoffnung, da gebe ich hoffe, dass ihr beide recht habt. Ne? Also Stefan mit der Vision für Europa Und du, Yogi, mit dem, was du sagst, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommt, wie einige bei uns denken. Also du hast schon so die Hoffnung, dass das viel Geknalle ist jetzt, dass er da sozusagen sagt, ich mache da jetzt gewisse Dinge. Ah. Nur fehlen da nicht so diese, wie bei der ersten...
Ich bin ja kein Träumer und so weiter. Ja, aber
du bist der Historiker. Also die Demokratie, das habe ich zumindest so in der Schule gelernt, den USA haben wir in Deutschland und Europa sehr viel zu verdanken natürlich. Ne?
Also alles.
Alles zu verdanken, was Freiheit, Demokratie angeht. Wir sind, denke ich mal, auch in den 80 Jahren jetzt zu einer vernünftigen Demokratie gewachsen, die jetzt vielleicht die erste und größte Bewährungsprobe vor sich hat. Das ist halt so eine Sache, die auf uns zukommt. Aber glaubst du denn oder glaubt ihr beide, dass die, und das ist auch ehrlich gesagt meine Überzeugung, ich hoffe es zumindest, dass ich da so ein bisschen Bestätigung von euch kriege, dass die Demokratie in den USA trotzdem, also trotz all dieser Angriffe, jetzt stark genug ist, das zu überstehen und vielleicht dann eben danach wieder einen, ja,
in der Vergangenheit
Präsidenten
war sie immer stark genug und...
Aber der Angriff ist diesmal schon massiv, weil wir jetzt ja richtig. Einen Elon Musk da noch haben, der ja eigene Interessen noch mal hat.
Alles richtig. Und trotzdem, wir müssen auch auf die Amerika-Karte setzen und nicht nur auf die europäische Karte. Und irgendwie diese ganzen Gesprächsebenen und so weiter am Laufen halten, ob Jugendaustausch, nicht
unbedingt
reagieren. Jetzt sind wir bockig und die Amis verreißen alles. Sondern der Versuch, warum, auf uns weshalb.
Ja, auch. Ne? Das ist ja das, was Stefan sagte. Wir müssen auf uns gucken, die Stärke Europas.
Ja, richtig.
Ein bisschen dieses Selbstbewusstsein natürlich zu haben. Und jetzt kommt es aber darauf an. Und da ist diese Wahl, glaube ich, sehr wichtig, weil wenn die nächste Regierung in Deutschland als größte Demokratie in Europa, in der EU, wenn wir das versemmeln, dann haben wir vielleicht nächstes Mal eine AfD als stärkste Partei.
Ja, Amerika will das ja, dass. American Century, das ist vorbei. Und deshalb zieht sich Amerika aus Europa zurück. Jetzt muss Deutschland Europa neue Wege gehen, weil Amerika nicht wie in der Vergangenheit alles hier regelt.
Ja, das ist ja richtig, aber
und
das ist...
Diese Notwendigkeit, dass Deutschland auch eine Führungsrolle jetzt in Europa aufnimmt, das ist... im amerikanischen Interesse, weil Amerika ausfällt.
Also ich sehe durchaus, dass wir natürlich alle Gesprächskanäle aufrechterhalten müssen und dass wir natürlich auch immer wieder den Gesprächsfaden mit den USA weiter suchen und fortspinnen müssen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das, was ich sehe, ist, nicht Amerika zieht sich zurück, sondern ich sage, und das ist natürlich die europäische Perspektive, Europa muss sich unabhängig von den USA machen. Und das ist das Entscheidende. So, es ist ja ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Amerikaner auf die Deutschen gezeigt haben, dass sie Nord Stream bauen, eine Erdgasleitung aus Russland, und sich vom russischen Gas abhängig machen. Und jetzt macht dieser selbe Mensch, nämlich Trump, der auf Deutschland geschimpft hat, der macht jetzt die Deals mit Trump, mit Putin. Mit Putin, der macht die Deals. Das ist ja ein Treppenwitz, wo ich sage, das zeigt doch nur, wir werden auf Augenhöhe mit den Amerikanern nur dann sprechen, wenn sich Europa unabhängig macht. Also ob es Europa schafft, ist was anderes, aber nur dann wird es gelingen und dann sind wir auch stark genug, eine Situation abzuwehren, die passiert, wenn Amerika weiter in die Autokratie abdriftet.
Also sonst schon, wir müssen das auf jeden Fall vertagen und müssen da in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen, wenn wir wissen, wer die Regierung ist. Ich würde trotzdem nochmal ganz kurz, bevor wir zum Umtrieb kommen, was mir so ein bisschen zu, wir sind ja natürlich jetzt hier, ohne uns zu nahe treten zu wollen, wenn ich Thomas dazu rechne, der sozusagen zuhört jetzt, vier alte weiße Männer, wobei, ne, wir sind ja gar nicht alt, aber ihr wisst, was ich meine. Es sind mir, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber doch sehr, in diesem Wahlkampf war alles auf Migration zugespitzt. Es gab natürlich Wirtschaft auch als Thema. Aber was mir so gefehlt hat, waren so diese Frauen, diese Themen, die eben auch gerade Frauen interessiert und zu Recht und auch Männer interessieren sollte. Familienpolitik, wie man das vernünftig hinkriegt. Bildungspolitik ist mir viel zu kurz gekommen.
Pflegegesundheit,
du bist Klima. Selbst betroffen. Klima, also das ganze Klimading müsste im Grunde ganz vorne stehen. Trotzdem sind wir natürlich jetzt in eine Falle gelaufen, oder nicht?
Ich glaube das nicht. Ich glaube, das gilt auch für die künftige Regierung, egal wie sie aussieht. Ich glaube, es gibt in Zukunft das Thema, wie sich Europa aufstellen wird, das alle anderen überstrahlt. Wir werden nicht mehr über feministische Außenpolitik reden. Nee. Wir werden sogar, ich gehe so weit, so notwendig und unabänderlich das Thema Klima ist. Wir werden zuallererst reden müssen, wie kann sich Europa aufstellen. Denn ohne Europa ist alles nichts in der Politik, der deutschen Politik, dann sind wir nationale Alleingänge, kleine Staaten, wo ich sage, mit Verlaub, ob bei uns der CO2-Ausstoß reduziert wird oder nicht, interessiert die Welt nicht. Ob bei uns die Bundeswehr aufgerüstet wird, interessiert am Ende nicht, weil gegen die großen Machtblöcke kommen wir nur an, wenn wir auch sicherheits- und vertrauenspolitisch in Europa zusammenarbeiten. D'accord. Und da können wir alles deklinieren unter diesem Thema. Und insofern, glaube ich, war dieser Wahlkampf unterschwellig, ging er durchaus in die richtige Richtung und macht mir Hoffnung, weil die Bürgerinnen und Bürger das offenbar kapiert haben. Die Menschen spüren das, dass es eine Änderung gibt und dass die Änderung und die Zeitenwende nicht am Heizungsgesetz liegt, sondern an der Frage von Krieg und Frieden oder von Demokratie oder Verlust von Freiheit. Denn das ist mit Autokratie verbunden.
Aber war das für euch auch nur im Ansatz vorstellbar, wo wir jetzt sind? Also ich meine, das wäre interessant, wo wir jetzt in 10 Jahren vielleicht sind. Nein. Und dann zurückblicken. Aber das, wenn ihr jetzt mal an euch denkt, in den 80er, 90er Jahren, war das für euch im Ansatz vorstellbar, was jetzt gerade passiert? Also
undenkbar alles.
Ja,
meine vor Jogi, wenigen Monaten
noch. Jogi, wenn ich denke, du bist in die USA gegangen und hast Bücher Anfang geschrieben, 90er, wie toll, ja. Way of Life und Freiheit und alles, das war fantastisch. Und ich gestehe selbst, ich habe es ja vorhin erzählt, ich bin glühender Amerika-Anhänger gewesen, aus ganz privaten Erlebnissen. Unsere Söhne haben in den USA studiert, ich habe eine Schwiegertochter in den USA, alles wunderbar.
Enkelkinder.
Ja, Enkelkinder, alles das habe ich, der ist Amerikaner. Ja, also ich habe die Verbindung in die USA und wünsche und hoffe und werde auch die Gesprächsfäden nicht nur weiterziehen, sondern werde mich weiter auf US-Besuche freuen, USA-Besuche freuen, Besuche in den USA. Nur es ändert nichts daran. Wir müssen zuallererst schauen, wie wir Europa hinbekommen. Aber nein, ich habe das in den größten Albträumen nicht geglaubt, dass so eine Entwicklung in den USA passiert. Ich glaube, ich habe es nicht geglaubt, weil ich die Menschen dort kenne und schätze und liebe und dachte mir, das lassen die nicht mit sich machen. Aber es zeigt eben, wie Freiheit und Demokratie verteidigt werden müssen.
Aber was ich auch mitnehme, ist jetzt, bevor wir zu euren Umtrieben kommen, ihr habt auch Hoffnung. Also es ist nicht diese Hoffnungslosigkeit, die man sonst ja auch viel hört. Ihr sagt schon, es gibt noch eine Chance für uns.
Ja, nicht nur eine Chance, das finde ich das Schöne an dieser Wahl. Ich verbinde es ganz konkret. Man kann ja sagen, natürlich habe ich immer Hoffnung, weil ich ein optimistischer Mensch bin. Aber ich habe vor allen Dingen Hoffnung, weil ich diese Wahl gesehen habe und weil wir das Glück haben, dass die Wahl genau jetzt stattfindet. Da ganz andere Gründe. Das hat die Gründe, weil die Ampel auseinandergebrochen ist. Aber es gibt eine Zeitenwende und die Zeitenwende war 1922, als Scholz sie ausrief, nur die Hälfte.
2022, genau.
Ja, 2022. Sie ist heute, die Zeitenwende ist jetzt eingetreten, weil wir nicht nur ein Problem aus dem Osten haben, sondern auch aus dem Westen durch die USA. Und jetzt müssen wir uns neu erfinden. Und diese Hoffnung habe ich, dass das glückt, weil wir, und das ist für mich dann, weil der Historiker Riedmann neben mir sitzt, dann ein Stück aus der Geschichte. Wir haben es nach 1945 geschafft, eine Demokratie hier einzurichten und Europa zu ein, uns mit Gegnern auszusöhnen. All das ist passiert. Da werden wir doch hinbekommen, jetzt auch nochmal uns in Europa zusammenzuraufen, weil plötzlich der wichtigste Eckpfeiler des Westens weggebrochen ist.
Also ich sehe schon, wir müssen das fortsetzen hier, das machen wir, wir verabreden uns hiermit fest. Jogi, wir kommen zu deinem Umtrieb der Woche.
Ich fuhr zum neuen Hausarzt Heimo Jepsen nach Flensburg-Tarow am Teich 2 und die Straße davor zur Baumschule. Da hat mein Geschichtslehrer Tim Dallmann gelebt und dann fuhr ich da rein, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Der hatte uns in der 11. Klasse, Studienstufe begann, es gab keine Klassenlehrer mehr, als Mentor am Samstag zu sich nach Hause immer eingeladen. Und wir waren 16, 17 und haben da die ganze Nacht getrunken und diskutiert. Und das war eine tolle Erinnerung, so wie Heimat dann wirken kann, wenn man nach 5,5 Jahren Minnesota wieder nach Flensburg kommt.
Okay. Also das ist dann so dein Umtrieb gewesen. Das ist eine schöne Erinnerung. Stefan, du hast jetzt auch deinen Umtrieb noch.
Ja, der passt zu das, zu dem, was wir diskutiert haben. Ich habe eine Mail vor ein paar Tagen bekommen von einem weißrussischen Kollegen, zu dem ich engen Kontakt habe. Wir sind befreundet, den ich auch hier nach Flensburg geholt habe. Der hat einige Jahre auch bei uns in der Redaktion ab und zu gearbeitet, von der Zeitstiftung gefördert. Und dieser Kollege, der mailte mir, du guck dir mal einen Film an, den ich inkognito mit einem britischen Fernsehteam gemacht habe aus Weißrussland. Dieser Kollege ist aus Weißrussland, nachdem er dort inhaftiert worden war, weil er ein oppositionelles Medium vertritt, ist nach Georgien gegangen. Und ich verfolge den Werdegang dieses Kollegen, der jetzt aus Georgien versucht, ein bisschen die Mitbürger in Weißrussland eben aufzuklären, was eigentlich auch in der Ukraine durch russische Truppen läuft, was in Weißrussland läuft. Und dieser Kollege, das ist dann der zweite Punkt, weil er mailte mich an und sagte, guck dir mal diesen Film an, arbeitet unermüdlich, um Menschen aufzuklären. Aber nun kommt der Punkt, dieser Kollege hat Angst, dass er auch demnächst nicht mehr in Georgien sein kann, weil eben Putin auch Georgien wieder zu seinem großrussischen Reich machen will. Und da frage ich mich, und da sind wir dann wieder beim Wahlkampf und auch der Diskussion über Migranten, über Asyl und so, ja, wo soll dieser Kollege dann noch hin? Wo soll er hin, wenn er selbst innerhalb Russlands, der ist nicht in den Westen geflüchtet, obwohl er im Gefängnis in Weißrussland Russland saß, der ist in der Nähe geblieben, auch weil er Familie in Weißrussland weiter hat, bei seiner Familie, der kann aber nicht mehr nach Weißrussland, aber jetzt hat er Angst, dass womöglich Georgien auch nicht mehr seine Heimat ist. Ja, da sollten wir uns auch mal fragen, was eigentlich mit diesen Menschen ist, den Oppositionellen in Russland, in dem früheren sowjetischen Reich. Also das treibt mich schon um, weil es nicht nur Migration ist, sondern weil es auch einen Blick wirft auf Menschen, die auch in Russland durchaus Opposition betreiben. Das, was wir gerade auf die USA besprachen, wo sind die Intellektuellen, die sich wehren? Es gibt sie zum Glück überall, nur häufig sehen wir sie nicht, weil sie natürlich auch untergetaucht sind.
Klasse. Vielen Dank euch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns hier bald wieder.
Hoffe ich auch. Ich freue mich drauf. Auf die Fortsetzung. Mal sehen, was nach dem 23. Februar
was danach passiert. Was wir werden sehen. Vielen Dank. Wir schalten zurück.
Moin. Ein Frühschoppen, wie er für mich im Buche steht, finde ich. Das war wirklich mal mit kantigen und kernigen Meinungen und die hat es auch gefallen, ne, Andreas?
Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es ist nicht immer 1:1, waren wir immer deckungsgleich, was die Meinung angeht, aber das ist gar nicht so wichtig.
Zum Glück.
Und das haben wir auch gesagt, es hätte natürlich eine junge Frau oder jemand Diverses oder wie auch immer uns unfassbar gut getan. Das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Aber ich glaube, das war so eine gute Einordnung von den beiden, um auch mal eine andere Sicht der Dinge zu haben, als wir sie teilweise in unserer Bubble haben. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und da tut mir dann so ein Stefan Richter, der ist überhaupt nicht bei Social Media unterwegs, der sagt nicht aus ideologischen Gründen, das hat er auch deutlich gesagt.
Ja.
Es ist bei ihm nicht so, dass er sagt, ich finde das ganz furchtbar, aber er hat einfach keine Lust und möchte sich da nicht mit belasten. Und das kann dann manchmal auch ganz erfrischend sein. Also ja, wie gesagt, ich glaube, von den beiden Herren werden wir wieder hören. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal in die Tiefe gehen bei einigen Sachen.
Absolut. Und vielleicht schaffen wir es dann, wie du ja schon sagst, auch nochmal andere Gäste dafür zu begeistern, dass wir ein paar verschiedene Meinungen haben. Und dann wäre das ja auch ganz schön.
Unbedingt. Ach ja, das hätte dich noch gereizt, deswegen musst du beim nächsten Mal mitkommen. Der Yogi fährt einen 124er Mercedes, Baujahr, ich glaube 89. Ich habe es nur im Dunkeln gesehen, aber ein wunderschönes Fahrzeug. Das wäre was für dich. Vielleicht darfst du ja mal eine Runde drehen dann.
Ja, wunderbar. Na gut, dann schauen wir mal.
Dann kommen wir zu deinem Umtrieb, lieber Thomas.
Und dann sind wir bei meinem Umtrieb. Und mein Umtrieb, ja, der passt auch zur Politik und passt auch zur Wahl an diesem Sonntag. Und ich fand das nachher so schön, das werden wir auch draußen draufschreiben, auch nach der Wahl hörbar möglich. Nein, das ist, das finde ich ganz gut, aber es passt wirklich dazu, weil dieser Wahlkampf war jetzt ja sehr komprimiert und wir hatten ja auch das eine oder andere Mal hier schon darüber gesprochen und da habe ich dann ja gesagt, ich nehme den Wahlkampf kaum wahr, obwohl ich ja auch in einer Partei bin und obwohl ich ja auch Nachrichten-Junkie bin, habe ich diesen, also so zum Schluss diese ganzen Wahlduelle und Quadruelle und was es da nicht alles noch gab, das hat mich alles relativ wenig erreicht, muss ich sagen. Also natürlich hat sich bei mir eine ganz klare, ich habe ganz klar für mich gewählt, was ich für richtig halte und da hat mich auch nichts von abgebracht, mich hat eher verwirrt, was aus einigen Seiten kam. Ich habe zum Schluss jetzt auch geschrieben, ob es Wahlkampf überhaupt in der Form geben muss, weil das Beste ist noch der Populismus, ja, das kann man so sagen, also wenn man dann, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, es werden Versprechungen gemacht, die meistens nicht eingehalten werden, das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, das kann ich nicht beweisen, aber ich erinnere nur an den Umfaller, den berühmten Helmut Kohl, den Hans-Hermann Tietje auf den Titel der Bild gelegt hat, weil er Steuersenkungen nicht eingehalten hat als Wahlversprechen.
Ja.
Und ich frage mich auch, was dann tatsächlich, wie sinnvoll tatsächlich Wahlkampf ist. Und insofern bin ich auch froh, dass er dann bald, beziehungsweise wenn ihr es hört, vorbei ist. Und möchte dann sagen, es wird ja immer so, ne, du sagst ja auch mehr Aufklärung wagen oder so, da möchte ich dann auch das mal sagen und möchte sagen, mehr Gras wagen und zwar Günter Grass. Weil Günter Grass hat ja auch mal für Willy Brandt Werbung gemacht.
Jo, 72.
Wahlwerbung, ne? Ja. Genau. Und das ist eben nicht so wie so ein Jan-Josef Liefers, der einmal sein Gesicht in die Kamera hält und sagt, ich wähle die und die Partei oder so. Ich weiß jetzt nicht, warum der mir gerade so einfällt, aber ist mir auch egal. Und zwar hat der das gemacht und der ist ja wirklich auf eine Tournee gegangen und hat die Werbetrommel gerührt. Und ich habe hier mal die Zahlen dazu, weil das ist dann eben mal nicht so hingeschissen, sage ich jetzt mal so ganz klar, sondern der legte 32.000 Kilometer zurück in einem VW-Campingbus, sprach zu 60.000 Menschen, gab in der Zeit 46 Pressekonferenzen. Das ist mal Einsatz, weißt du? Der hat 79 Wahlkreise besucht und da die Reden gehalten. Dazu gibt es auch ein Buch, Günter Grass auf Tour für Willy Brandt, die legendäre Wahlkampfreise 1966 von Kai Schlüter.
Also dann war das 66, dann war das also bei dem ein anderer Wahlkampf.
Die, 69, die legendäre 9. Wahlkampfreise 69.
Okay, ich hatte das gedacht 72, da gab es ja auch nochmal den, aber dann...
Ja, genau. Ja,
okay, Willi Wählen so, war da.
Erschien im Christoph Links Verlag, haben wir euch alles verlinkt, werde ich verlinken in der Infobox, in den Shownotes und das ist auch sehr schön bebildert, aber eben auch mit vielen Hintergrundinformationen zu dieser Reise. Also in dem Sinne für die nächste Wahl, vielleicht sind wir dann ja auch schon ein bisschen prominenter, denn nein, aber wir sind ja eher die Frühschopper, wir betrachten das ja subjektiv und leidenschaftlich oder wie sagt man, aber trotzdem neutral.
Ich schicke dir auch noch zwei Links von unseren beiden Gästen,
sehr gut.
Hier muss ich nicht gendern bei den, aber da kriegst du auch gleich noch was dann bitte auch in den Shownotes auftaucht. Und jetzt komme ich zu meinem Umtrieb, oder? Was sagst du?
Ja, jetzt kommen wir also zu deinem Umtrieb.
Deiner ist wieder sehr politisch gewesen und das kann ich sehr gut verstehen. Ich hätte auch fast einen politischen genommen, aber weil ich ja gestern schon viel Politik einatmen durfte und jetzt mit dir auch, komme ich zu einem ganz anderen, der vielleicht am Ende auch so ein bisschen Mut macht, für mich zumindest. Ich brauchte eine neue Brille. Weil in dem Fall, das ist aber jetzt nichts, worauf ich stolz sein kann, das ist völlig normal. Meine Augen, meine Sehkraft hat sich wieder ein bisschen verbessert, weil ich kurzsichtig bin und dann geht das im Alter halt wieder ein bisschen zurück. Ja. Hierum larum, ich brauchte eine nicht mehr so starke Brille und bin dann zur Augenärztin gegangen, weil ich eh mal alles durchchecken wollte und die hat mich dann, hat mir eine neue Brille verschrieben und da bin ich zu einem Optiker hier in Flensburg gegangen. Ich sage den Namen auch mal, weil es keine Werbung ist, weil ich kein Geld von denen bekomme, sondern im Gegenteil gerade Geld überwiesen habe. Brillenraub, der Name, darüber kann man streiten, gibt es aber seit 1908, sehe ich hier, weil hier der Briefkopf noch liegt,
ja,
zufälligerweise.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist bekannt, ja.
Ich war so begeistert von
der jungen Frau, die mich da, ja, kann man ruhig sagen, bedient hat, die einfach so sich Zeit genommen hat, zu sagen, ja, das und das, warum sind die Gläser wichtig, warum können wir das machen, hat nochmal extra einen Sehtest gemacht, um so gewisse Dinge auszuschließen. Sie macht auch gerade eine Fortbildung. Ich kenne die Fachbegriffe jetzt nicht, aber das ist so irgendwie das Bindeglied zwischen Augenärztin und Optiker. Also auf jeden Fall eine Frau, die so hoch engagiert war. Also sie war nicht die Chefin, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern einfach eine Angestellte. Aber die hat so dieses, das ist ja auch dein Thema, Thomas, Service einfach groß geschrieben. Ne? Also hat sich Zeit genommen, hat gesagt das und das. Und ich bin da hingegangen und wollte eigentlich meine alte Brille weiter benutzen und da einfach die neuen Gläser reintackeln, weil mir die eigentlich noch ganz gut gefiel. Und sie hat das auch erstmal, hat gar kein Verkaufsgespräch geführt, hat dann nur gesagt, naja, wir können das so machen. Ich muss die alten Gläser herausnehmen und dadurch kann natürlich das und das passieren. Und ich muss dann die sehr eng schneiden, weil ihre Brille so und so ist. Und hat das wirklich für mich plausibel erklärt. Und dann habe ich natürlich eine neue Brille gekauft. Aber es war kein Trick von ihr, sondern sie hat es, ich habe es jetzt schlecht erklärt, aber sie hat einfach hat mir die Vorteile sozusagen rübergebracht, hat sich die Zeit genommen, aber hat nicht auf Teufel komm raus verkaufen wollen, aber hat mich jetzt als Kunde gewonnen. Und das ist irgendwie, finde ich, ich glaube, so funktioniert es. Und so kann dann auch ein, ja, Inhaberin geführtes Brillengeschäft oder Akustik, also die machen alles, glaube ich, da sehen und hören seit 1908 steht hier. Also das macht mir dann so ein bisschen Mut. Also das finde ich so ganz gut, wenn so Unternehmen sich dann so aufstellen mit guten Mitarbeitenden, die Bock auf den Job haben. Das hat mich umtrieben so ein bisschen.
Absolut. Ja, das ist das, wovon ich immer rede. Der Kollege Klaus Kopjol, dem der Schindlerhof, das Hotel Schindlerhof in der Nähe von Nürnberg gehört, der hat darüber ganz viele Bücher geschrieben über Kundenservice und wie sich guter Service amortisiert. Und der hat in den 90er Jahren gesagt, der Service sind die Schokosprengsel auf der Sahnetorte. Und mittlerweile ist der Service meiner Meinung nach nicht nur die Schokosprengsel, sondern auch die Sahnehäubchen, die da ganz dick oben drauf sind. Ja. Vielleicht sogar die Hälfte des Kuchens, weil das, was Leute anbieten können, um beim Beispiel Optiker zu bleiben, das ist bei den meisten gleich. Vielleicht sogar, also da ist jetzt keiner ganz besonders gut. Man kann vielleicht mal irgendein tolles Gerät von Zeiss haben, das ein bisschen mehr kann oder so. Ja. Nur, wenn du dann von brummigen Leuten, und das hat ja Vielmann damals auch erkannt, zumindest war das in den 80er, 90er Jahren so, dass Service einfach der entscheidende Schritt nach vorne ist. Und das begreifen viele in Deutschland heute immer noch nicht. Richtig, ja. Immer muffig, immer, das ist scheißegal, Hauptsache die Leute machen ihren Job. Und das habe ich auch meinem Hals-Nasen-Ohren-Arzt erzählt. Und er sagt, schön, dass, also ich habe dann gesagt, ich würde, wenn ich eine Bäckerei oder wenn ich irgendeinen Laden hätte, würde ich lieber jemanden mit schlechten Zeugnissen einstellen, der sein Herz am rechten Fleck hat, weil ich weiß, dass er die Leute gut bedient, als umgekehrt. Und da sagt der Mensch, gut, dass Sie das sagen, das mache ich nämlich demnächst. Die hat ganz schlechte Zeugnisse, hat aber das Herz am richtigen Fleck. Dann sage ich, ja, gut, probieren Sie, das muss man auch mal mutig sein als Unternehmer, weil das zahlt sich wirklich aus. Weil, guck mal, du bist dann der Kunde und es geht um Wahrnehmung. Der Kunde möchte, viele Kunden möchten einfach wahrgenommen werden.
Ja? Absolut, ja, genau. Und das ist also für mich mal, wir haben ja nun sehr viele schlechte Beispiele schon genannt, die gibt es leider ja auch oft, aber hier war für mich mal so, wie ich sage, ja, da fühlte ich mich echt wohl als Kunde und auch ernst genommen, wahrgenommen. Und das tat mal ganz gut.
Ja, wir, kleines Beispiel da nur noch, wir suchen in Solingen hier jetzt einen neuen Steuerberater, die antworten ja nicht mal mehr auf E-Mails. Und dann habe ich da nachgehakt. Und dann sagt er, ja, ach so, ja, unser haben Sie an die Info-Ad geschrieben. Ich sage, ja, Sie haben ja sonst keine andere. Ja, die behandeln wir so ein bisschen Stiefmütterchen. Wir können keine Aufträge mehr annehmen. Er hat also auch nie noch nie was von Autoresponder gehört oder so. Und dann sagt er mir das so. Ich sage, das ist ja ganz nett, dass Sie, ich sage, dann ist das ja erledigt. Also, und der hat überhaupt nicht meine Erregung verstanden, wo ich denn denke, ja, wenn man es nicht nötig hat, wenn man viel zu tun hat, dann schreibt man das A auf die Website und B, entweder nimmt man dann die E-Mail-Adresse vom Netz oder was auch immer.
Ja, oder wie du sagst, eine automatische Antwort und sagt, tut mir leid.
Eine automatische Antwort und mit KI gibt es ja heute auch noch Möglichkeiten und so. Und dann frage ich mich auch, aber das sind so die Kleinigkeiten. Aber also ich bin da auch konsequent und meide dann solche Läden. Wir hatten hier auch eine Parfümerie, ich sage den Namen jetzt nicht. Da war ich dann und wollte Geld ausgeben. Das Ende vom Lied ist, die Parfümerie gibt es nicht mehr. Das liegt jetzt auch daran, dass die Leute einfach nicht einen guten Service bieten.
Jetzt das sind wir wieder negativ so, angeboten. Wir wollen doch mit einem schönen Gedanken.
Ja, du wolltest ja positiv rausgehen. Okay. Ich habe auch eine Brille von Wollenhaupt hier in Solingen, die sehr engagiert sind, ja auch was die Innenstadt anbelebt. Und da habe ich genau das Ergebnis. Das ist einer der führenden Anbieter. Ich habe die Brille auch bezahlt. Ich kriege auch keine Werbung dafür. Aber die haben mich überzeugt und die sind auch hochpreisig. Aber ich bin da geblieben, weil der Service einfach stimmt. Zum Beispiel war meine Brille mal irgendwie runtergefallen, ein bisschen verbogen bin ich hingegangen. Dann wird das Ding gerade geklöppelt und dann ist gut und dafür wird auch nichts berechnet. So.
Wunderbar.
Hoffentlich durfte ich das jetzt sagen. Hoffentlich kommen jetzt nicht 1000 Leute und wollen ihre Brille gerade geklöppelt haben. Nein, aber so ist das ja. Und das ist dann auch eine langjährige Beziehung. Ich brauche auch bald eine zweite Brille oder ich möchte mir eine zweite Brille zulegen aus optischen Gründen und dies und das. Ja, dann gehe ich doch wieder dahin. Ich komme doch wieder. Ich bleibe doch treu. Ne?
So
Kunden,
ist es.
Die sich wohlfühlen, sind treu. So und das ist doch jetzt ein schöner Ausstieg, oder?
So ist es wunderbar. Wir wünschen klar. euch einen schönen Wahltag oder eine schöne Wahlnachzeit. Und
genau.
einfach heiter weiter, nützt ja nichts, ne?
Genau. Falls der Planet noch besteht, wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht es euch nett. Und habt eine neue Zeit in einer neuen Ära und Zeitenwende. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ding.